So, guten Morgen.
Dann gucken wir mal, dass wir uns möglichst schnell an der Stelle einarbeiten, wo wir letzte Woche gestoppt haben. Zur Erinnerung, ich habe Ihnen gesagt, Bäume haben eine ganze Palette von Anwendungsmöglichkeiten in der Informatik. Eine der ganz natürlichen Formen ist, dass wir einfach Hierarchien haben. Der Klassiker sind Dateihierarchien, also Folder, Subfolder, Subsubfolder und ganz unten Dateien. Das führt eben auch Bäume mit inneren Knoten, Folder und Blättern dann die Files. Wir haben dann zum Zweiten den Bereich, auf den wir heute und am Freitag dann genauer noch eingehen werden. Jede Form von Sprachverarbeitung hat in irgendeiner Weise mit Bäumen zu tun. Das werden wir dann noch bald machen. Und die dritte Applikation, das war die, auf die wir uns jetzt etwas intensiver gestürzt haben, das war die Benutzung von Bäumen zur effizienten Darstellung von Datenstrukturen oder von Mengen von Elementen, in denen ich schnell die Basisoperation ausführen möchte, nämlich suche mir ein Element, füge ein neues Element hinzu und lösche ein Element. Und wir haben das ein bisschen diskutiert und haben gesagt, damit das Suchen überhaupt schnell genug geht, müssen die Bäume sogenannte geordnete Bäume sein. Das ist die erste Bedingung. Geordnete Bäume heißt, flapsig ausgedrückt, wenn ich an irgendeinen Baum an seine Wurzel gucke, also an seine Noten, dann muss gelten, im linken Unterbaum sind alle kleinen Elemente, im rechten Unterbaum alle großen Elemente und der Wert an den Knoten sagt eben, wo der Separator ist, also links von dem Wert die kleinen, rechts die großen. Da muss man sich nur noch entscheiden, ob links kleiner gleich und rechts größer ist oder ob links kleiner und rechts größer gleich. Da muss man aufpassen, dass man die Entscheidung konsistent durchhält. Dann haben wir gesagt, okay, mit dieser Variante kann ich dann beim Suchen natürlich einfach gezielt diesen Separatoren, wie man sie nennt, nachgehen und komme gezielt zu dem Blatt, das dann entweder gesuchte Wert ist oder eben hier sagt, den gibt es nicht, weil es eben ein anderer ist. Wenn wir Glück haben, balanciert sich der Baum dabei schön aus und wir haben tatsächlich alle Zugriffszeiten im Bereich log n. Es gibt Rechnungen, Wahrscheinlichkeitstheorie, wo man sagt, wenn man gewisse Annahmen über Verteilung der Werte macht, dann kriegt man auch im statistischen Mittel sowas hin wie log n, aber eben nur im statistischen Mittel. Im Worst Case kann der Baum links oder rechts gekämpft werden, dann ist er nicht besser als eine Liste, mit anderen Worten, ich habe wieder lineare Zugriffszeiten. Deswegen sind wir zu einer komplizierteren Baumform übergegangen. Als Zwischenstufe habe ich Ihnen kurz die 2-3 und 2-3-4 Bäume erwähnt, die haben wir nicht groß angeguckt. Die garantieren uns, dass der Baum auf jeden Fall balanciert ist. Das heißt, alle Pfade von der Wurzel zu irgendeinem Satz sind gleich haben. Problem bei diesen 2-3 und 2-3-4 Bäumen war dann aber, ich habe an jedem Knoten eine Fülle von Fallunterschreibungen. Je nachdem, ob es ein 2-Baum ist, ein 3-Baum oder ein 4-Baum. Und es sind eigentlich immer die gleichen Dinge mit vielen, vielen Fallunterschreibungen. Da haben wir festgestellt, wenn ich mir so einen 3-Baum oder einen 4-Baum anschaue, den kann ich dann wieder zum Binärbaum machen, indem ich halt einfach den 4-Baum die zwei Pärchen von je zwei Knoten mache und schon habe ich wieder einen Binärbaum. Und wir haben dann diese künstlichen inneren Knoten, die eigentlich nur dazu dienen, aus einem 4-Baum bzw. aus einem 3-Baum wieder einen Binärbaum zu machen, die haben wir als rote Knoten bezeichnet. Und dann waren wir bei den sogenannten Rot-Schwarz-Bäumen. So, und dann haben wir uns mal wirklich durchgekämpft durch die Programmierung von Rot-Schwarz-Bäumen. Das Schöne war, das Suchen, das war der alte Suchalgorithmus aus dem Binärbäumen. Ja, weil es waren wieder Binärbäume geworden, dass die mal rot und mal schwarz sind, spielt ja da keine Rolle. Das Zweite, was wir gemacht haben, war die Addition. Und an der Stelle habe ich versucht, Ihnen dann auch noch eine Programmiertechnik etwas näher zu bringen, weil sich nämlich an solchen Aufgaben zeigt, wenn Sie das in der Syntax der Programmiersprache. Und da ist völlig egal, ob Sie das zu Pascal oder Java oder C oder Haskell oder Opal nehmen. Die Syntax jeder Programmiersprache bringt Ihnen etwas, was man, also was ich gerne als formal noise, als formales Rauschen bezeichne. Das heißt, Sie haben noch eine Menge an Dingen, die damit dazu hingeschrieben werden müssen, damit der Compiler das Zeug analysieren kann. Was aber eigentlich kein Know-how wirklich trägt. Es ist einfach, wenn Sie gucken, an bestimmten Stellen verlangen Programmiersprachen Schlüsselwörter oder zusätzliche Klammern oder irgendwas, die nur den Parser gehen, aber nicht den Menschen. Und an so einer Stelle, wo Sie über viele Fälle nachschauen müssen, auch eine gewisse Systematik sehen wollen, fängt dieses formale Rauschen an, wirklich lästig zu werden. Es schattet die eigentliche Essenz des Problems. Und das hat die Mathematik schließlich ein paar hundert Jahre lang gelernt, wie man Dinge dadurch behandelbarer macht, dass man spezielle Notationen da findet, die die Sachen wesentlich knapper und konziser erlauben. Irgendwann haben die Mathematiker halt festgestellt, wenn man lose Gleichungssysteme betrachtet und die halt schreibt x11 und x12 und x13 und x21 und x22 und x23, bla bla bla, das wird nicht besonders leserlich. Dann haben sie Matrixkalkül, die Matrixnotation eingeführt und jetzt steht da plötzlich b ist gleich a mal x und b und x sind Vektoren und a ist eine Matrix, dann ist das eine kleine Zeile geworden und ich kann darüber wieder reden. Stellen Sie sich vor, in der Matrixkalkül wäre jede Matrix auf dieses x11 bis xmn ausgewertet worden. Dann sehen Sie nichts mehr. Ja, das heißt, kompakte Notationen dienen dazu, uns Strukturen, über die wir nachdenken wollen, besser sehen zu lassen. Das ist der ganze Zweck der Mathematik irgendwo. Ja, die Mathematik führt kompakte Notationen ein, da muss man lange nachdenken. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Sie kennen alle aus dem Schulunterricht sicherlich diese berühmte Geschichte mit den Bindungs-, mit dieser Bindungsnotation in der Chemie. Diese Kügelchen und Strichlein, mit denen man Bindungen darstellt. Das war für die Chemie ein Durchbruch. Diese Notation zu erfinden, hat viele Dinge der Chemie erst möglich gemacht. Da hat sich nichts am Problem geändert, aber man hat eine geniale Methode gefunden, das hinzuschreiben, und mit der Methode lässt sich plötzlich gut arbeiten. Und wie gesagt, die Mathematik tut seit ein paar Jahren nichts anderes, als gute Notationen zu finden, um Gedanken dann sauber strukturiert und knapp und elegant hinschreiben zu können. Das heißt, in dieser Richtung oder mit dieser Intention haben wir dann einfach die Syntax etwas kürzer gemacht und haben diese ganzen Notationen eingeführt, eben rot oder schwarz unterschieden, also mit dem Stift haben das Ganze, den Knoten als Infixnotation dargestellt, quasi wie so ein Operator, Plus oder Mal, und stellen wir sie fest, dass das Assoziativgesetz, das wir alle kennen, plötzlich die zentrale Rolle spielt. Das heißt, das war im Wesentlichen das Assoziativgesetz, was wir da beobachtet haben. So. Und dann haben wir uns einfach zäh und mühsam durch alle Fälle durchgearbeitet, die es dort dann so zu bearbeiten gab. Wir haben es leider habe ich jetzt die Vorlage von letzten Freitag nicht mehr da. Das kann ich nicht nehmen, aber ich habe es erst an Ihren Unterlagen. Und ich will Ihnen jetzt nur mal zeigen, wenn ich das wieder reduziere auf den wesentlichen Gehalt, dann komme ich letztlich darauf, wenn wir die Additionsoperation ansehen, dann ist das Wesentliche, wenn ich es dann wirklich wieder hinschreibe, dann komme ich auf Folgendes. Also das Erste, was wir betrachtet haben, wir haben betrachtet, was ist die Addition für einen schwarzen Knoten, der zwei schwarze Unterknoten hat. Oder generell für einen schwarzen Knoten. Und jetzt in Opal-Syntax sieht das ja jetzt in dieser Pattern Konstruktor-Notation jetzt so aus. Und das, was ich gemacht habe, diese ganzen roten und schwarzen Klammern in dieser Notation, das muss ich jetzt rückübersetzen in Opal. Und dann kann man das zum Beispiel so machen, dann macht man erstmal noch so eine kleine Abkürzung, kx ist chi of x, dann wird es ein bisschen kürzer. So, und jetzt beginnt einfach die Fallunterscheidung. Der erste Fall, den wir hatten, der sieht dann jetzt so aus, er sagt, falls Fleck B und, ich schreibe das jetzt so, auch wenn es in Oman ein bisschen anders geschrieben werden muss. Das heißt, jetzt kommt die Fallunterscheidung, was ist, wenn sie beide schwarz sind. So, da haben wir dann nach ein bisschen Rubenerei gesehen, das ist vergleichsweise harmlos. Das heißt, jetzt muss ich innen drin, und da glauben Sie, es ist gut, wenn Sie Klammern umschreiben und diese inneren Ifs, sonst kommt der Oman-Compiler ein bisschen durcheinander, welches Fan zu welchem If gehört. Also jetzt hier hätten wir bloß Kx kleiner gleich d. Denn dann haben wir ausgerechnet, kommt ein schwarzer Knoten raus und ich muss abxd machen und e bleiben unverändert. Falls kx größer als d, dann findet das Ganze auf der anderen Seite statt, aber der Knoten bleibt schwarz. Das heißt, ich habe d, d und abxd. So, das war jetzt der Fall, beide schwarz. Dann haben wir uns den nächsten Fall hineingegeben, if, und jetzt mache ich es ein bisschen deutlicher, indem ich wenigstens hier die Farbe noch in den Falls, also red B gilt, und schwarz E ist, das war also der Fall jetzt, der zweite. Dann müssen wir die gleiche Fallunterscheidung, if. Kx kleiner gleich d. So, jetzt müssen wir in den linken das einbauen. Das heißt, ich lasse jetzt hier ein bisschen Platz, weil da gleich noch was kommen wird. Ich kriege erstmal diesen hier. Abx. Jetzt. E ist dann eben ein roter Knoten und dann haben wir noch D und E. Falls Kx größer als D, dann weg von, das ist ja eben der rote gewesen hier, weg von B, D und Kx E. I und noch eine Klammer zu. Und jetzt kommt eben der Punkt, hier hat man festgestellt, hier, das war dann das Ergebnis unserer langen Rechnerei, hier müssen wir diese Leerfunktion einbauen. Und dann geht es eben weiter, falls Black B und Red E. Dann ein kleines Pünktchen hier hin. Und dann der letzte Fall war, falls beide rot sind, also Red B und Red E ist, und das war auch der einfachste von allen, oder, weil dann haben wir einfach Folgendes gemacht, wir haben einfach gesagt, ab X, und haben einfach dieses Red nach oben geschoben. Von D, D und E. So. Der Punkt ist, das heißt, diese ganze lange Rumrechnerei, die wir hier gemacht haben, liefert uns letztlich das Programm, das jetzt hier, sagen wir mal, zur Hälfte auf dem Beamer zu sehen ist, auf der Leinwand. Was hier fehlt, also einmal die drei Pünktchen, ist praktisch die Kopie dieses Falles drüber nochmal, wobei wir eine Funktion Repair 2 brauchen. Und diese Repair-Funktion, die wir jetzt programmieren, aber das haben wir auch schon gemacht, die ist auch in der Größenordnung halb so lang wie das hier. Und das ist dann diese Addition. Das heißt, das Programm, das am Schluss entsteht, ist gar nicht so lange. Das Problem ist, dass in dieser Notation man sagen kann, okay, kann ich jetzt glauben oder kann ich bleiben lassen, dass das stimmt. Ja, also dass diese, warum sie an der einen Stelle gerade Repair machen, an der anderen nicht. Ja, das ist genau die Frage, da kann man jetzt eben stundenlang darüber philosophieren. Und der Grund war, zu wissen, was wir wo hinschreiben müssen, wo wir Repair machen müssen, was wird rot, was wird schwarz, wo beginnt eine Farbänderung. Dazu brauchten wir eben diese Umrechnerei der letzten Woche und Freitag. Ja, und das war eigentlich sozusagen die Entwicklung. Und das ist jetzt sozusagen, wenn wir diese ganzen Formeln, die Sie ja irgendwie in den Unterlagen haben, wenn ich die jetzt in die Syntax von Opal rückübersetze, dann kommt das raus. Das ist jetzt modulo verschreibend, dass ich mich geschrieben habe, irgendwo abschreiben, sollte das als Programm sein. Also ich schließe nicht aus, dass ich beim Abrufen von dem einen Platz zum anderen nicht mal verfahren habe. Ja, das müssen wir halt anschauen. So. Das heißt, das Programm ist aber deutlich komplexer als die Version, die wir hatten, als wir auf dem Balanciertag keine Rücksicht haben. Trotzdem, die Grundkonstruktion ist immer die gleiche. Wenn das x kleiner ist, dann füge ich es links ins b ein und wenn es größer ist, füge ich es rechts ins e ein. Das heißt, der ganze Aufwand kommt eigentlich nur durch diese Farbreparatur, die da notwendig ist an der Stelle. Ich habe das deswegen nochmal in dieser Länge hingeschrieben, weil ich noch auf einen weiteren Punkt aufmerksam machen möchte. Und zwar gibt es jetzt solche, das ist irgendwie typisch für Informatiker, dass zum Beispiel man jetzt feststellt, dass es zum Beispiel Leute gibt, die sagen, eigentlich habe ich doch hier dieses ADXB und auch hier ADXB. Das heißt, da kommen doch die gleichen Programme unter den gleichen Abfragen immer wieder vor. Ich glaube, den Schritt werde ich nicht sehr lange müssen. Die typische, fast schon reflexartige Reaktion eines Informatikers ist, oh, das sieht gut ähnlich aus. Wenn ich das ein bisschen umstelle, kann ich ihn doch vielleicht so programmieren, dass es nur einmal entscheidend ist. Und dann beginnen sie in den Diffs rumzuproben. Um diese Stellen, dass wenn K x kleiner der P ist, es weiter Daumen der Punkte sind, taucht das Ding jetzt wirklich mal auf. Also habe ich dreimal die Abfrage K x kleiner der P, die ist doch dieser Diff-Ausdruck unten taucht jetzt dreimal auf. Mit leichten Variationen rechts, aber die kann man ja vielleicht irgendwie. Und dann werden tollste Diff-Konstruktionen gemacht, die nur dazu dienen, dass man das nicht dreimal hinschreiben muss. Das dreimal hinschreiben kostet 4 Minuten. Über diese Konstruktion nachdenken etwa 3 Stunden. Sie austesten 3 Wochen. Das empfindet ein Informatiker als Gewinn. Denn er hat die 4 Minuten mehr gespart. Ja, das ist irgendwie reflexartig. Auch in mir drin. Ja? Glauben Sie mir, es ist lohnend, es so sauber hinzuschreiben, Fall für Fall abzutesten und nicht irgendwie in den Dingen rumzufummeln und sagen, Mensch, diese Abfrage KX, kleiner LRP, habe ich doch jedes Mal, das könnte ich doch vorab machen und dann anhand der Farben dann hinter unterscheiden. Lieber etwas doppelt abschreiben, glauben Sie mir, Sie sparen viel Zeit. Vor allem, wenn die Fahnenunterschreibung aus unserer Rechnerei rauskommt. So. So weit, so gut. Das ist die gute Nachricht. Wir haben also jetzt das mit den Rot-Schwarz-Bäumen alles dann hingegeben. Die schlechte Nachricht ist, wir haben uns die Lied noch gar nicht angeguckt. Da gibt es noch eine Operation. Und ich will jetzt nicht den ganzen Kladderadatsch nochmal durchziehen, aber das Problem, das wir haben, ist nicht ganz klar. Wenn ich bei die Lied, wenn ich bei die Lied habe ich natürlich folgendes Problem, wenn ich irgendwo ein Blatt habe, ja, ich bin da irgendwo in einem schönen Baum drin, habe hier irgendwo ein Blatt, das hat hier von mir aus den Wert 17 mit entsprechendem Anhang und hat hier den Wert 22. Und dann, weil es so schön balanciert ist, habe ich hier normal irgendwelche Blätter rumstehen und so geht das weiter. Und jetzt sage ich, Delete 22. Was wird passieren? Ich habe also hier meinen schönen Baum. Aber nachdem ich hier die 22 lösche, heißt es, ich habe nur noch die 17 übrig. Und schon ist es vorbei mit meiner Balanciertheit. Ja, das heißt, das Problem taucht wieder auf. Jetzt allerdings wird der Baum nicht zu lang, jetzt wird er zu kurz. Auch das ist natürlich nicht tolerierbar. Dann hätte ich die Möglichkeit, dass ich sage, na gut, wozu gibt es denn den leeren Unterraum? Nehmen wir den halt mit. Das heißt, ich habe hier meine 17 und hier halt empty. Problem ist natürlich, empty ist ja nur kaschierter fehlender Raum. Wenn jetzt als nächstes die 17 gelöscht wird, dann habe ich da einen Knoten, an dem zweimal empty hängt. Und jetzt kann ich das Spiel weitermachen, jetzt werden die beiden rechten gelöscht, dann habe ich irgendwo einen Knoten, an dem zwei Unterknoten hängen, unter denen jeweils, an denen am Schluss 4 empty hängen. dann ist er nämlich genauso unbalanciert. Also diese MT ist nämlich Augenwischerei zu behaupten, die wird die Balanciertheit erhalten, indem ich einfach so viele Knoten anhänge, da kann ich jeden Baum balancieren. Ja, ich brauche nur entsprechend viele leere Unterbäume anhängen, dann kriege ich alles pseudo-balanciert. Das ist ja nicht die Idee von dem Ganzen gewesen. Also, das ist auch keine Lösung. Die Frage, das heißt, wir haben das Problem, auch hier haben wir das Problem, also das offensichtliche Problem, auch hier brauchen wir Reparaturen. Und es ist immer so, dass die Reparaturen, das ist irgendwie ein Phänomen, bei Delete immer nickliger sind, immer hässlicher sind als bei Up. Up ist fast immer leichter. Also irgendwie, wenn was verschwunden ist, das wieder zu reparieren, macht mehr Arbeit, als wenn wir was hinzufügen müssen, einsortieren müssen. Warum, weiß ich auch nicht, aber es ist so ein Phänomen, das man einfach immer wieder findet. Löschen ist schlimmer als hinzufügen. Auch hier ist wieder die Zerlegung in zwei Teilschritte, in zwei Entwicklungsschritte. Eins, konzeptueller Algorithmus. Dazu kann man auch wieder mathematische Spezialnotationen. Ich sag mal ruhig Ad-Hoc-Notationen, die aber eben das heißt, einmal was besonders gut und schön zum Denken ist, und zwei kommt dann übertragen in die Syntax der Programmiersprache. Und wie gesagt, dann ist es auch schon völlig egal, ob die dann Java oder Opal oder Haskell oder sonst wie heißt. So, das sind wieder die beiden Schritte. Und während ich es mal beim Abs einfach durchgezogen habe letzte Woche, will ich Sie jetzt nicht damit langweilen, dass wir das in gleicher epischer Breite nochmal beim Delete machen. Ich muss auch sagen, in der Literatur ist es auch durchaus sehr unterschiedlich. Also Schritt 1 wird von vielen Leuten in den Lehrbüchern gar nicht gemacht. Beziehungsweise versteckt im Fließtext. Da wird halt je nachdem, ob Sie das englische Original oder das deutsche abgekupferte Buch kaufen, im Englischen wird das deutsche Prosa einfach erzählt, was Sache ist, ein paar Bilder dazu, und dann wird Schritt 2 gemacht in der Syntax von C, C++, Java oder was immer die Sprache ist. Schritt 1 wird, wie gesagt, also normalerweise im Fließtext versteckt. Ich finde es besser, den Schritt 1 wirklich auch sauber zu machen. Und dabei ist dann die Frage, wie ich sozusagen das Problem, dass ich über Dinge nachdenken muss, darstelle. Sehr oft, da komme ich jetzt dann, nachdem wir das in Schritt 1 ein bisschen gemacht haben, nochmal kurz darauf zu sprechen, wie implementiere ich es eigentlich. Diese Idee, wie implementiere ich jetzt diese Konzepte, wird meistens gleich am Anfang gesagt und dann spricht der Fließtext eigentlich nur noch über diese Implementierungsidee. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, man sollte es besser sauber auseinanderhalten. Und eine Idee, die man hier haben könnte, die ich, aber ich sage es Ihnen ganz offen, nicht in der Literatur gefunden habe, das habe ich in der Vorlesung gemacht, also wenn Sie irgendwo nachlesen, werden Sie die Darstellung nicht in der Form finden. Die Idee, ich führe noch sozusagen eine Loop Node Einführung. Mit anderen Worten, ich tue mal so, als ob es neben meinem Leaf, Red und Black noch einen weiteren Knotentyp Blue gibt, der also einfach Klebstoff ist. Der einfach, das ist einfach ein Knoten, der dann hier nur einen Unterbaum hat, aber den packe ich nur dazwischen, um die Länge hinzulegen. Das heißt, wenn ich jetzt folgende Situation habe, das heißt, in der Notation sieht es dann zum Beispiel so aus, mein Bild von vorhin, habe ich ja folgende Beispiel gehabt, ich habe hier
meine beiden Blätter gehabt, 17 und 22. Und jetzt habe ich die Lied 22. Und was ich jetzt mache, das geht hier natürlich noch weiter, der Baum. Was ich jetzt mache, ist, dass ich hier den lasse. Hier bleibt mir der 17er Knoten da und ich füge hier diesen Blue-Note ein.
Ja, das heißt, einfach ein künstlicher, das ist so, jetzt habe ich also nicht 2, 3, 4 Bäume, jetzt habe ich 1, 2 Bäume. So, und die Aufgabe von Repair ist, den Blue-Note wieder loszuwerden. Ja, das heißt, alles, was jetzt passiert,
das heißt, dann gilt Repair-Regeln. Ihnen zur Beseitigung der Glue-Nodes. Ja, das ist alles, was ich jetzt eigentlich will. Ich muss einfach Regeln angeben, dass diese Glue-Node wieder verschwindet. So, und das heißt, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann kriege ich halt folgende Situation zum Beispiel, wenn ich also eine Situation habe, in der ich einen roten Knoten unter so einem Blue-Knoten sitzen habe, dann erinnern wir uns, rote Knoten zählen bei der Höhenberechnung nicht mit. Blue-Knoten sind schwarz und zählen als 1, dafür haben wir sie eingeführt. Ja, das sieht man im Beispiel um. Wenn, nur Blätter sind nicht rot, aber wenn es ein bisschen höher passiert, dann wenn ich hier so eine Situation habe, dass ich einen Blue-Knoten über einen roten Knoten liegen habe, dann kann ich sagen, also die Repair-Regel sieht dann an der Stelle so aus, dass ich daraus einfach einen schwarzen Knoten mache. Da rote Knoten bei der Höhenberechnung nicht mitzählen, erinnern Sie sich, wir zählen nur die schwarzen Knoten entlang der Gerade. Heißt es, der rote Knoten hat nicht mitgezählt. Also kann ich ihn einfach in schwarz umfördern und einen Blue Note wegschmeißen, dann ist die Höhenberechnung immer noch 1. Der trägt immer noch 1 zur Länge weiter. Ja? Denn auf der linken Seite haben wir 1 für den Blue Note und 0 für A und auf der rechten Seite 1 für A. Bleibt in der Bilanz gleich. Also das ist sehr schön, das heißt, wenn aus irgendeinem Grund so ein Blue Note irgendwie oberhalb von einem roten Knoten sitzt, dann kann ich einfach den Blue Note wegschmeißen. So, und dann gibt es eine, das war die Regel 1. Die Regel 2, das hatten wir auch schon mal, dass wir sagten, wir wollen gewisse Dinge sozusagen normieren, weil es dann einfacher wird. Das heißt, wir sagen, Blue sollte grundsätzlich einen schwarzen Geschwisterknoten haben. Ja, das heißt, Blue neben einem Roten wollen wir nicht. Weil, aber das ist wieder so eine typische Regel, wo man sagt, wenn ich die nicht anwende, also wir haben danach noch 3, 4 Fälle unterscheiden müssen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich an der Stelle auch alle 3 Fälle unterscheiden. Also macht man ganz so ein Spielchen, dass man sagt, ich soll grundsätzlich dafür, dass ich immer schwarzen Geschwisterknoten hat, dann brauchen wir nur diese Situation anschauen und diesen Roten habe ich einfach auf den Fall zurückgeführt, sind wir beim Spiel heiße Herdplatte, kalte Herdplatte und trockenem Wasser. Ja. Ich führe ein Problem auf ein anderes zurück und dann habe ich meine Arbeit gespart. So, das heißt, wenn ich folgende Situation also habe, ich habe hier und ich deute den Blue Note in meiner Relation einfach durch so ein Bündel an. Wenn ich also sage, ich habe so einen Baum, der einen Blue Knoten hat und der Nachbar ist ein roter Knoten. Das heißt, rote Knoten haben wir ja so geschrieben. So, dann müssen C und E notwendigerweise schwarz sein, anders kann es gar nicht sein. Und auch der Knoten selbst, das B muss auch schwarz sein, weil rot ja nicht sein darf. Also muss es so aussehen. Und hier gilt die Repair-Regel dafür besagt, dass wir daraus jetzt einfach, was wir haben, ist diese Assoziationsregel im Grunde genommen. Das heißt, wir bauen das Zeug so um, dass wir jetzt das B rot machen, da haben wir unseren Blue-Knoten drin Da haben wir das C drin und dann haben wir das D und das E drin. So, und jetzt können Sie nachgucken, dann, ob unsere Höhenberechnung immer noch stimmen. Ja, und einmal mache ich es mal. Ja, ich schaffe es da mal. Also das Ganze als Form. Man kann die ja immer auch grafisch darstellen, diese Notation, die wir da haben. Wenn ich das Ganze also als Form darstelle, sieht es ja so aus, dass ich hier den Knoten B habe. Darunter sitzt dieser Blue Note. Ganz ist rechts davon dieser rote Knoten B, unter dem dann C und E sitzen. Und ich baue den um. Jetzt habe ich oben das schwarze D, drunter das schwarze E. Dann ist hier B jetzt rot geworden und der Blue Note ist schwarz und das C ist schwarz. So, dass die Höhenberechnung stimmt, sehen Sie ganz einfach daran, wenn ich jetzt die Höhen zähle, dann habe ich hier schwarz zählt B, zählt 1, Blue zählt 1, hier ist die Höhe also 2. Für C, B zählt 1, D ist rot, zählt 0, C zählt 1, das ist die Höhe 2. Und hier B1, D0, E1 ist zufällig alles auch 2. Am rechten Baum von Blue 1 plus 0 plus 1 ist 2, 1 plus 0 plus 1 ist 2, 1 plus 1 ist 2, also die Höhen stimmen. Das müssen diese Repair-Regeln erhalten. Das heißt, diese Höhen, die Beiträge zur Pfadlänge dürfen sich nicht ändern. Das war ja auch, wie wir alles schon so gesehen haben, immer der Knackpunkt. Wir konnten ja ziemlich schnell den Baum umbauen, aber die Höhen stimmten manchmal nicht. Das hat auch dazu geführt, dass einige Regeln etwas komplexer wurden. So, und jetzt geht es dann weiter. Wie gesagt, ich will jetzt nicht alles in epischer Breite durchziehen. Zum Beispiel, jetzt haben wir drei. Sind jetzt die Varianten. Einmal Blue ist links. Und die Variante 4 wäre dann alles normal, Blue ist auf der rechten Seite. Wie üblich, das hatten wir auch bei der Addition, das ist das, was dann hier in den drei Pünktchen ist. Wir haben halt immer die Dualität, ich muss halt gucken, ist der rote links oder rechts, ist der blue links oder rechts, muss ich halt immer die beiden Felder unterscheiden. Vom Denken her passiert immer das Gleiche, aber man muss halt formal unterscheiden, weil halt die Regeln einmal Linksrotation, einmal Rechtsrotation sind und so weiter. So, und jetzt können wir halt gucken, zum Beispiel, wenn das folgendermaßen aussieht, ich male jetzt mal nur den Baum noch hin und ich male jetzt mal in der Farbe grün. Ich drücke mal aus, jetzt ist mir egal, ob der rot oder schwarz ist, das deutet daran, dass ich einen grün male. Das heißt, er könnte es black oder red sein, wird in dem Fall keine Rolle spielen. Dann habe ich hier mein Blue auf der linken Seite, da drüben habe ich D, unter dem Blue hängt ein A, C und E. Das ist so dann der erste Fall. Ja, also das ist dann, ich mache hier bloß mal drei Pünktchen, da wird das gleiche passieren. So, diesen Baum transformiere ich jetzt in die Form. Hier bleibt das B erhalten. Und dann, mache ich folgende Spielchen. Ich darf mal reden. Nee, ich muss doch die Variante in schwarz nehmen, sorry. Nehmen wir die in schwarz. Was ich mache, ist, dass ich einfach den Blue-Knoten oben raufziehe. Ich ziehe den Blue-Knoten rauf über das B, habe dann hier A und mache D rot. Machen wir also Bilanz, ob ich nicht vertan habe, habe ich hier 1, 2, 3, war auf dem Weg, 1, 2, 3, auf jedem Weg habe ich 3. Hier habe ich 1, 2, 3, auf dem Weg, 1, 2, pro zählt, habe ich auch 3 und hier ebenfalls 3. Das heißt, der Trick war hier einfach, ich schiebe den Blue durch den D-Knoten durch, mache aber das D rechts dran rot. So, das heißt aber natürlich, jetzt muss ich dann gucken, was passiert denn, wenn der Knoten hier das B rot ist. Also meine Aussage, ich brauche es, ich kann es grün machen, weil es egal ist, ist natürlich falsch gewesen. Ich muss das schon unterscheiden. Also wenn ich in der Situation einen roten Knoten habe und ansonsten alles gleich ausschaut, so, dann sind meine Bilanzen, sind hier 2, 2 und 2, ja, weil B ja nicht mehr mitzählt. Und jetzt sieht die Reparatur nämlich sehr angenehm aus. Ich mache einfach B, halt. Schwarz wollte ich es ja machen. So, ich mache hier B schwarz. Dann habe ich hier drunter A. Dann habe ich hier ein rotes E. Und dann CG drunter. Und wieder, wenn ich meine Bilanz zähle, habe ich jetzt hier 2 in der Länge, habe hier 2 und hier 2. Das heißt, hier ist der Blue jeweils verschwunden. Und da die Farben wirklich wiedergeben, was die Knoten jeweils sind, bin ich auch korrekt an der Stelle. Jetzt können Sie jetzt das Spielchen weiterspielen. Jetzt als nächstes schauen wir uns den Fall an, wenn hier in diesen beiden Situationen das E rot ist. Ja, wenn hier das E rot ist, überlege gerade, ob es sich lohnt, das zu machen. Wenn das E, ja doch, den Fall mache ich noch. Also was wir hier jetzt hatten, war 3a. Dann hatten wir hier 3b. Jetzt machen wir den Fall 3c. Und dann höre ich aber auch irgendwann auf, weil da nichts immer an langweiliges werden. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt die Situation wie bei 3a. Das heißt, ich habe hier ein B, dann habe ich hier mein Blue, hier hängt das A drunter, hier habe ich ein D, da habe ich ein C, und das Gemeine ist, dass das E hier rot ist. Das heißt, jetzt wenn ich diesen, für diese Über, ach. Das heißt, wenn ich das jetzt übertrage, dann mache ich einfach Folgendes, ich nehme das D hier oben rauf, habe hier drüben B und C, B, A, C, und hier das E. Wenn wir jetzt wieder unsere Bilanzen ausrechnen, dann ist das auf dem Weg hier eine 3. B, D, C ist ebenfalls 3 und zum E ist die Länge des Wegs 2. Und siehe da, ich habe auch hier 3, 3, 2 als meine Bilanz. Das heißt, wir haben hier einen etwas schöneren Fall, wenn Sie das vergleichen mit... Oh, das stimmt auch, wir haben etwas... Wenn Sie jetzt den 3a und 3c vergleichen, dann stellen Sie fest, 3a hat den unangenehmen Effekt, dass der Blue nicht verschwunden ist. Dann habe ich nach oben durchgereicht, deswegen muss da oben die Temperatur dann weitergehen. Ich habe Ihnen gesagt, all die Dinge haben die Tendenz, als Welle bis zur Wurzel des Baums hochzulaufen, im Worst Case, was auch nur Log-N-Schritte sind. Aber das Nette ist, wenn der Enkelknoten E rot ist, erspare ich mir das. Ich kann das so clever umdrehen, dass ich es lokal dann reparieren kann. Das heißt, der Fall 3c ist angenehmer als 3a. Und zwar deswegen, weil der Enkel von diesem Knoten B der äußerste rot ist. Ja, dadurch kann ich das sofort ausbalancieren. Im anderen Fall muss ich nach oben durchreichen und dem Elternknoten von B sagen, guck du mal, ob du das Problem lösen kannst. Ich habe es nicht lösen können. Ich habe nur das Problem weitergereicht. Das ist eine beliebte Technik, man reicht das Problem einfach an den nächsten weiter und sagt, kümmere du dich drum. Aber wie gesagt, bei B und C können wir das Problem lösen. Ich sage es nur mündlich dazu, wenn wir jetzt den Fall haben, dass bei 3C das B auch rot ist, dann löst sich das dadurch, dass wir hier die gleiche Transformation haben, nur werden B und E dann beide rot und dann stimmt auch wieder alles. Können Sie sich selber überlegen. Das heißt, das sieht eigentlich alles recht gut aus. Aber jetzt kommt der, also 3D ist dann irgendwie analog, geht auch noch gut. Jetzt will ich noch den letzten Fall, den ich Ihnen zeigen will, ist einer, wo es nicht gut geht. Und dieser Fall, wo es nicht gut geht, ist dann eben 3e. Der sieht zum Beispiel so aus, wieder meine Ausgangssituation, B, U, A, D, E, und jetzt ist nicht der rechte, sondern in meiner Weise der linke Unterknoten der rote. Und wenn ich jetzt die Transformation mache, dann, wie gesagt, mein Problem ist, ich muss wiederum die Längenbilanz machen. Hier ist die Länge Fahrlänge 3, BDC ist 2, BDE ist auch wieder 3. Die Fahrlängen dürfen sich nicht ändern. So, jetzt mache ich den Versuch, ich packe den Clou nach oben. Also der Clou ist oben, drunter habe ich jetzt B hängen, da drüben bleibt A, und hier habe ich jetzt B und C beide rot und E. Wenn ich jetzt die Länge dran mache, müsste es eigentlich stimmen. Hier ist die Länge 3, hier ist sie 2 und hier ist sie wieder 3. Also meine Längenbilanz stimmt, aber ich habe einen Rot-Rot-Konflikt. Ja, das heißt, ich habe hier einen Red-Red-Konflikt. Also etwas, was nicht erlaubt ist. Das heißt, auch bei dieser Glue-Beseitigungstechnik komme ich immer wieder auf diese Rot-Rot-Konflikte. Aber das Schöne ist, die können wir schon. Die haben wir bei der Addition auch schon mal gelöst. Nur das heißt, die Reparatur, die wir bei der Addition hatten und Bluten beim Hinzufügen, die müssen wir auch hier aufrufen. Das heißt, auch hier müssen wir jetzt gucken, dass wir in der Situation dann die entsprechende Reparatur, die wir bei Add schon mal gemacht haben, auch machen. Also müssen wir diese Doppelrot loswerden. Und wenn der Blue ist, hier haben wir so ein doppeltes Problem, hier sind wir auch noch der Blue erhalten geblieben. Ja, das heißt, wir haben hier zwei Probleme. Das Problem Blue haben wir oben durchgereicht und außerdem haben wir ein zweites Problem. Wie schafft man diesen Rot-Rot-Konflikt? Ja, das heißt, die Reparatur wird hier deutlich dann aufwendiger. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, ist Delete immer irgendwie komplizierter als Add. Phänomen ist mir schon oft aufgefallen, ist bei diesen Algorithmen, ich habe keinen tieferen Grund dafür, ist so. So, und so weiter. Das heißt, die Zahl der Fallunterscheidung ist da auch etwas größer. Aber damit will ich es jetzt nicht langweilen. Das ist ein bisschen in der Größenordnung und so weiter. Ja, jetzt müssen wir ja noch gucken, was ist denn, wenn dann schon von Anfang an dann irgendwann C und E beide rot sind, das löst sich im Wohlgefallen auf, das ist wunderbar, dann wird der ganze Baum kürzer. Das heißt, der Fall, wie gesagt, diese Fälle, wo beide rot sind, ist bei Rot und Schwarz beides gleich schön. Und dann kann ich übertragen, das Programm wird am Schluss auch nicht wesentlich aufwendiger wie das, was hier bei Add gemacht wurde. Wohlgemerkt, das, was jetzt hier steht, mit dieser Merkung analog und mit diesem und so weiter, dahinter verstecken sich nochmal drei, vier Regeln, das war dann die Variante, wo Blue links war. Dann müssen wir den ganzen Kram noch machen, wenn Blue rechts ist. Ja, dann ist alles dual. Die Bilder sind halt alle, drehen sich dann um. Was man als Denksport auch bei machen kann, das kann jeder von Ihnen mal selber versuchen. Sie können sich irgendeine, also zum Beispiel hier bei 3e, wenn Sie sagen, das hat der Pepper einfach nicht auf die Reihe gekriegt, aber ich kann das besser, was durchaus denkbar ist, kann man sagen, dass ich einfach verzettelt habe irgendwo. Sie können sich den Baum anschauen und gucken, ob Ihnen eine bessere Variante auffällt. Worauf Sie achten müssen, ist, diese blauen Bilanzen müssen stimmen. Ja, das heißt, bei jedem der drei A, C und E muss die gleiche Bilanz da sein. Ja, man kriegt ganz schnell Lösungen ohne Konflikte, aber dann ist der Baum unbalanciert geworden. Das Gemeine ist, dass diese Summen immer stimmen müssen. Das heißt, man spielt da ein bisschen rum. Ich habe Ihnen ja gesagt, wenn ich das jetzt wieder in der anderen Relation aufschreibe, ist es nur diese Assoziativitätsregel, also dieses Rotation, entweder links oder rechts rum, gibt es in zwei Richtungen. Also die Assoziativität kann sein, ich kann links klammern oder ich kann rechts klammern. Ja, habe ich nicht. Und dann können Sie alle Varianten ausprobieren, dann geht es halt los. Wie man das halt macht, ich habe den Baum da, dann kann ich mal sagen, okay, ich nehme den Original und schiebe den Glue durch. Oder ich mache eine Links- und eine Rechtsrotation. Das guckt man sich halt an. Und dann fängt man an, alle in Rot und Schwarz einzufärben, so dass nach Möglichkeit die Bilanz nicht mehr stimmt. Und irgendwann stellt man fest, du kriegst nicht anders hin, als dass du irgendwann mal so einen Rot-Rot-Konflikt erzeugst. Ja? Und wenn man es hinkriegt, ohne dass er entsteht, Sie können im Grunde genommen alle diese Knoten frei färben. Nach Gusto. Blue bleibt schwarz. Ja, das ist, sonst geht's nicht. Aber den Rest können Sie beliebig rot und schwarz einfärben. Ja, dann haben Sie die beliebige Freiheit, nur die Bilanz müssen stimmen. Das darf sich nicht geändert haben. Das ist sozusagen die Rahmenregel des Spiels. Und wenn Sie Sudoku lieben, dann müssen Sie das auch mögen. Ja, weil das ist genau die gleiche Denke. Ja. Sie spielen ein bisschen rum, gucken sich alle Möglichkeiten an und dann stellen sie fest, okay, ich krieg's hin oder ich krieg's nicht. Ja. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel ich nicht gerne Sudoku spiele, weil ich sage, das ist auch nichts anderes als das, was ich den ganzen Tag in meinem Beruf schon tue. Wo soll meine Freizeit das machen, was ich im Beruf ja auch schon mache? Ja, das ist ja kein Erholungswert dabei. Was man als Informatiker eigentlich sofort macht, ich auch schon gemacht, gehe ich dazu, dann schreibe ich ein Programm, das Sudoku löst. Ich sage, das ist jetzt langweilig, weil ich drücke auf eine Hochzeit, löse mal, und dann sage ich, so ist es. Dann ist die intellektuelle Reise auch weg. Es sei denn, die Mathematiker dann, das ist interessant. Wissen Sie was, es gibt eine ganze Mathematiker, die sich mit Sudoku befassen. Wissen Sie, was die machen? Also Sudoku ist ja nur dann interessant, wenn die Vorgabe eine eindeutige Lösung hat. Also wenn Sudoku das viele lösen hat, ist ja nicht interessant, weil eben der es gerade und sagt, lösen hat. Ja, also das heißt, Sudoku heißt jetzt nicht genau eine Lösung und die soll man suchen. Frage, die mal Martin gestellt als Beweis, was ist die kleinste Zahl von Ziffern, die ich eintragen kann, sodass immer noch eine eindeutige Lösung hat? Also was ist denn die minimale Vorgabe, unter der es noch eindeutig bleibt? Angeblich mal gehört, seien Sie bei 11 oder sowas inzwischen angekommen. Weiß ich auch nicht. Also die Zahl ist fiktiv, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das ist die Frage, die Mathematik sich darstellt. Also dann wird Sudoku plötzlich wieder spannend. So, also das haben wir jetzt dann im Prinzip auch hingekriegt. Und wenn ich das alles so gemacht habe, dann, was wir jetzt haben, ist im Prinzip damit sind Feind, Art und Dell konzeptuell gelöst. Jetzt bleibt nächste Frage. Ist die Implementierung. So, und da muss man sagen, hier ist die Antwort ist wirklich, lautet, viele Variationen sind möglich. Das heißt, hier ist jetzt Ihrer Fantasie kaum noch eine Grenze gesetzt. Sie müssen halt noch einigermaßen die Geschichte hinlegen. Und zwei, ich sage mal, Extremfälle deute ich mal an, die man nehmen kann. Die Variante 1, viele Konstruktoren. Das heißt, ich drücke das durch Konstruktoren aus. Das heißt, ich kriege halt sowas wie Data 3 und dann kommen meine diversen Fallunterscheidungen. Der Baum ist entweder empty oder ich habe diesen merkwürdigen, na, das heißt, das Blatt zuerst, oder es ist ein Blatt und das hat dann Content Data. Data war ja auch der Parameter und unsere Signatur, wenn Sie erinnern. Dann habe ich ja diesen komischen Blue eingeführt. Der hat dann einfach einen Unterbaum, das ist einfach wieder ein Baum. Und dann habe ich eben Black. Der hat Left, 3, dann hat er, Key hatte ich das genannt, war ein Integer. Und right 3. Und dann habe ich red. Und der sieht genauso aus. So, und dabei gilt dann einfach Folgendes. Der hier. Und der hier. Sind eigentlich nur zum Zweck der Balancierung eingeführt. Das heißt eigentlich von der Idee her, dass ich Elemente dort in den Baum packen will und wiederfinden will, bräuchte ich die eigentlich nicht. Ja, wir hatten ja Suchbäume schon mal gemacht, wir hatten nur empty leaf und node. Dass wir jetzt diese beiden Zusatzknoten eingeführt haben, also node nach weg umbenannt haben und dafür red noch eingeführt haben, dient ausschließlich dafür, dass wir die Balancierung machen können. Das ist die eine Variante. Ja, Sie können also das alles in dieser Form jetzt darstellen. Und das haben wir im Wesentlichen implementiert in Opal. Also was wir hier sehen, ist ja genau diese Implementierung, nur du haben wir noch nicht vorgesehen. Dabei ist übrigens interessant, dass zwei Dinge hier eine Sonderfunktion haben, und das ist auch etwas, was sehr oft passiert, dass sie nämlich diesen Glue und das Empty gibt es eigentlich gar nicht. Sondern was wir haben, ist für Sie überlegen, es sei denn, der gesamte Baum ist leer. Also wir wollen ja Mengen darstellen. Das heißt, um die leere Menge zu erhalten, muss ich einmal irgendwas wie Empty auf der Baumebene haben. Der leere Menge ist einfach der leere Baum. Punkt. Aber sobald ich das erste Element rein habe, wird es nie wieder leere Unterbäume geben. Das heißt, ich habe die Situation, die jetzt ein bisschen skurril ist, ich habe eigentlich gesagt, es gibt den leeren Baum, aber es gibt ihn eigentlich nie im Baum als einen Unterbaum, sondern höchstens der Gesamtbaum ist leer. Warum? Ich habe nur Blätter und wenn sobald ein Empty entsteht, mache ich dann ein Blut raus und jage das nach oben, dass das Empty wieder weg ist. Das heißt, ich habe die Eigenschaft, dass ich dieses Empty eigentlich in der rekursiven Datenstruktur gar nicht haben möchte. Denn so was die Datenstruktur mir zeigt, ist ja, dass sie sagt, okay, ich kann ab Left Doppelpunkt 3 haben, das 3 könnte dann Empty sein. Das ist ja in der Datenstruktur nicht ausgeschlossen. Aber das ist auf der gleichen Ebene, wie die überlegen, die müssen alle gleich lang sein. Das steht hier ja auch nicht drin. Ja, das heißt, wir haben hier viele Zusatzbedingungen, die dann eben die eigentliche Essenz darstellen, nämlich alle schwarzen Pfade sind gleich lang. Oder entweder ist der ganze Baum empty oder empty kommt nicht mehr vor. Ja, solche Rahmenbedingungen stehen in Zusatzbedingungen drin, die aber in dem Datentyp einfach nicht wiedergegeben werden können. So, das ist die eine Variante. Die andere Variante, das war also Variante 1. Die zweite Variante sieht so aus, wenig Konstruktoren, dafür aber ein Tag-Field. Das könnte dann so aussehen, dass ich sage, Data 3 ist gleich. Gut, ich brauche mal wieder mal empty. Aber der Einfachheit halber packe ich das hier noch dazu. Jetzt habe ich noch ein Weight dabei, das ist ein Integer. Also auch leere Bäume versehe ich jetzt mit einem Gewicht, der Einfachheit halber. Dann kriege ich leaf, habe Content Data. Und ein Weight. Ist ein Integer. Und jetzt bin ich dann wieder zurück bei der Variante, wo ich nur noch eine Art von inneren Knoten habe. Left 3 keyInt. Achso, warten Sie. War nicht gerade, was ich geschrieben habe. Wenn man sowas auch nicht machen. Weight kann natürlich nur positive Werte haben, also sollte man auch dann fairerweise sagen, dass es eine natürliche Zahl ist. Right ist ein 3. Und als letztes eben Weight ist wieder ein Hash. So, und dazu kommen jetzt weitere, oder naja, Invarianten. Kann man es nur informell eigentlich nennen. Ich habe nämlich Folgendes. Es gilt nämlich Weight von Empty. Muss immer 0 sein. Weight von Leaf ist immer 1. Und dann kommt eben die Entsprechung, dass ich sage, Weight bei einem inneren Knoten, bei dem gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn der 1 hat, entspricht schwarz oder black dem anderen. Und wenn er 0 hat, entspricht das red. Und dann mache ich noch folgendes Spielchen. Weight das ist jetzt sozusagen der drittreichste Teil. Ich sage jetzt, wenn ich Weight von einem Note, wenn der 2 ist, dann entspricht das eigentlich, dass ich Blue von Black hatte. So, das heißt, ich kodiere diese Konstruktoren, die ich oben habe. Ja, ganz riesig hin. Hat nicht ganz gepasst. Das heißt, diese Konstruktoren der Variante 1 kodiere ich jetzt einfach in diesen zusätzlichen, in das zusätzliche Punkt Weight hinein. Ja, dann habe ich wieder nur einen Baumtipp, schlepp aber überall diese Weight mit mir. Bei Empty und Leaf könnte ich das Gewicht auch weglassen, dann muss ich es einfach so irgendwie dazu definieren, dass halt da immer Weight 0 bzw. 1 ist. Und wenn Sie dieses aber mit diesen Zahlenwerten haben, dann können Sie genau sagen, die Balanciertheit heißt, wenn ich einfach die Gewichte aller Knoten aufsummiere, sind die immer gleich haben. Warum? Rot zählt als 0, schwarz zählt als 1 und Blue, so ein, wenn da 2 ist, dann ist eben genau die Situation Blue von Black da, deswegen 2. Und das heißt, ich schreibe dann meine ganzen Algorithmen, müssen dann umgeschrieben werden. Das heißt, was Sie jetzt hier sehen, würde dann eben nicht unterscheiden und sagen, okay, ad x nach black bde, sondern würde stehen ad x von node bde, w für weight. Und dann würde dort jetzt nicht stehen if black b und black e sind, sondern dann würde dort stehen if weight b gleich 1 und weight e gleich 1 sein. Und wo hier dann irgendwo steht, black von, steht dort node von, 1. Und wo dort steht red von irgendwas, steht jetzt dann da node, 0. Ja, das heißt, und dann würde man natürlich empfehlen, wenn man dann sowas aufschreibt, würde ich dann in den if-Abfragen hier nicht mit weight gleich 0, weight gleich 1 arbeiten, sondern ich würde einfach zwei Hilfsprädikate, nämlich red und black einführen und sagen, red node ist genau weight von node gleich 0 und black node ist definiert als weight von node gleich 1 und dann kann ich meinen Code mit red und black sogar stehen lassen. Nur beim Konstruktor. Beim Konstruktor kann ich genauso sagen, black bde wird implementiert als node von bde, 1 und red von bde wird implementiert als node bde, 0. Ja, dann können Sie das Programm sogar verstehen lassen und Sie haben das alles auf diese Weights abgebildet. Also das sind so die diversen Spielchen, die Sie da haben, wie Sie das implementieren können. Ja, und was Sie in den Lehrbüchern dann auch finden, ist, dass die Leute von vornherein nur diesen Dreier-Typ von Baum haben, wie er hier in der Variante 2 steht, und das Weight gleich mitgeben. Und dann beginnt die Argumentation, die ich jetzt mit Ihnen über eineinhalb Vorlesungen gemacht habe, beginnen die Leute aber ohne es in der Form aufzuschreiben oder gar nicht so spezial sind, sondern sie reden nur über Weight. Und dann hat hier Weight gleich 1 und wenn Sie das machen, dann summieren Sie Weight auf und es gibt hier 3 und da, weil der 2 ist und der 1 ist auch 3, dann lesen Sie so einen Fließtext. Ja? Und dann fangen Sie an, die Bildchen zu malen, die ich gemalt habe und gucken, was meint der da eigentlich. Ja, und ich habe mal versucht, den Weg andersrum zu zeigen, zu sagen, ich kann mich da systematisch hinarbeiten. Und ganz am Schluss bin ich auch so eine Implementierung, wo ich dann wirklich mit Tag-Fields arbeite und Counter betrachte und. Und das ist eigentlich eine Botschaft, die wir versuchen, über diese 5 bis 8 Jahre, die sie so bei uns verbringen, das unterscheidet sich ja von Person zu Person, irgendwo 10 Semester über Bachelor und Master ist enorm. Manche brauchen auch 16 bis 20. Angeblich das Einzelnen, man sieht in 40 Semestern. Ich glaube, ich kenne ihn sogar, der war schon da, als ich hier anfing. Ungelogen, das war wirklich ein, das war schon da, als ich anfing. Und so, das heißt, in der Zeit, die Sie hier bei uns sind, versuchen wir Ihnen eigentlich solche Sachen beizubringen. Was ich eigentlich will, ist nicht, dass Sie die Opal-Syntax, die hier steht, können. Das ist Handwerk. Das muss man auch können. Wenn einer seine Syntax nicht kann, egal in welcher Programmierschule arbeitet, in jeder Programmierschule muss ihre Syntax beherrschen. Ja, so wie an einer bestimmten Stelle, ein Ingenieur muss auch sein Zeichenschrift nach irgendwo beherrschen. Man muss auch wissen, wie man irgendwie ein Auto malt. Ja, das muss er einfach wissen, wie das geht. Aber es macht nicht den Ingenieur aus, ob er das schön kann. Ja, das ist das Gleiche. Das ist halt Handwerk, das man können muss. Aber das ist eigentlich das, was wir jetzt eineinhalb Vorlesungen gemacht haben. Wie komme ich eigentlich zu so einer Lösung? Dass ich dort eben auch mal zur Entwicklung hier ein bisschen schlaue Notationen einfallen lasse. Dass ich mal versuche, rüberzubringen, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass ich alle Fälle betrachtet habe. Ja, denn es gibt nichts Schlimmeres, als einen Fall übersehen zu haben. Das suchen Sie dann auf der Code-Ebene oder da auf der Ebene. Suchen Sie da hoch. Ab bis Sie feststellen, Mensch, ich habe einen möglichen Fall übersehen. Den habe ich gar nicht berücksichtigt. Ja, das suchen Sie eh. Sie stellen fest, Ihr Programm macht irgendwann Nonsens. Weil irgendein Fall, Black, Red, Red, haben Sie wie Black, Red behandelt. Und haben das aber nicht gesehen. Dann kriegen Sie nur unbalancierte Bäume und wundern Sie, warum. Ja, das ist also das Problem. Sie machen Testläufe und sehen fest, zwischen Rein und unbalancierter Baum raus. Grübel. Ja, wo habe ich es verbockt? Ja, und um das zu vermeiden, sich diese Arbeit machen und systematisch hinarbeiten, das ist eigentlich der Lerneffekt. Denn wenn Sie sich genau anschauen, was ich mit Ihnen gemacht habe, war eigentlich am Schluss völlig egal, ob das hier jetzt Opal ist oder Lespe oder ob C++ oder Pascal wirklich. Das kann ich in Pascal und C++ genauso abkupfern von dem, was ich da vorher gemacht habe, wie ich sie normal abgekupfert habe. Das war eine schlichte übertragene Syntax hinein und dann ist die Programmiersprache völlig egal. Also ich schreibe mir das Ding genauso schnell in Java runter, wie ich es in Opal unterschreibe, nachdem ich die Denkarbeit geleistet habe. Das Problem, das fast alle machen, ist, dass sie versuchen, die Denkarbeit schon in Java zu machen. Oder die Denkarbeit schon in Pascal zu machen. Oder die Denkarbeit schon in Opal zu machen. Ja, wenn Sie die Lösung der Algorithmen in der Programmierschreibung suchen, sind Sie fast immer a priori gescheitert. Man hat das Gefühl, aber dann habe ich doch meinen Code schon dastehen, dann werden sogar die ersten drei Fälle, wenn man überlegt hat, schon mal eingefügt, dann guckt man, was passiert. Dann wird es besonders lustig, wenn man versucht, das Internetfeld, das sind 18 Fälle, unterscheiden muss. Die ersten drei habe ich einfach mal schon mal programmiert. Und dann gucke ich mal, die werden mir auch noch einfallen im Laufe der Zeit. Ja. Geht bei trivialen Geschichten, ja, und schreibt, also ein halbwegs erfahrener Programmierer schreibt simple Dinge in seiner Programmiersprache einfach runter. Nur bei schwierigen Sachen, da wird es dann problematisch. Und das, wie gesagt, ist die eigentliche Message. Und deswegen machen wir es auch so, im ersten Semester machen wir die funktionale Programmierung, da ist die eine Syntax, und im zweiten Semester wird es dann objektorientiert, da haben Sie eine andere Syntax. Und ein paar andere Programmierkonzepte. Aber im Prinzip, das, was Sie hier machen müssen, an Denkarbeit ist in beiden Fällen das gleiche. Deswegen wird zum Beispiel im zweiten Semester dann auch nur noch ganz wenige überlisteten Bäume mit Ihnen gemacht werden. Einfach nur im Prinzip gezeigt, gut, im Jahr sieht es dann so aus. Das war es dann auch schon. Während dann eben im zweiten Semester wir dann eben andere Algorithmen angucken, zum Beispiel Graph-Algorithmen. Ja, Pflanzen, die Gehülle und was da alles gibt. Weil es uninteressant ist, zu sagen, okay, jetzt habe ich Black Trees in Opal verstanden, jetzt lernen wir Black Trees in Java. Es gibt einen amerikanischen Kollegen, der schreibt da Bücher drüber. Ja, Datenstrukturen in Java, Datenstrukturen in C++, Datenstrukturen in, ich weiß, was er noch genommen hat. Und wenn Sie reinschauen, ist es gut identisch, nur der Programmcode aufgebaut. Ja, und manchmal die Prosa damit, wenn da ein Stück Programmzeile in der Prosa vorkommt, muss das auch adaptieren. So kann man auch Bücher schreiben. Ja? Aber der Witz ist, er hat eigentlich das gleiche Buch geschrieben, hat nur die Programmiersprache, die Syntax ausgetauscht. Das ist ganz okay, wenn er zwei Communities von Lesern hat, dann lesen beide sein Buch und brauchen nicht umdenken. Okay, aber intellektueller Gewinn ist bei diesen beiden Büchern dann nicht mehr vorhanden. Okay, so viel dazu. Das Ganze ist ein Versuch, Implementierung von so abstrakten Datentypen wie Set zu machen. oder auch Map, so heißen die dann, zum Beispiel Java. Was steckt dahinter? Set ist einfach eine Menge von Dingen, Kundendaten. Map ist sowas wie eine Tabelle, also ist ja immer ein Schlüssel und ein zugehöriger Wert. Wenn Sie solche Map-Paare haben, dann werden die wieder gleiche Techniken verwendet. Ich habe Ihnen gesagt, das geht ein bisschen in den Datenbankbereich hinein. So. So viel dazu. Damit sind wir jetzt mit diesen Suchbäumen am Ende. Ich sollte vielleicht noch anmerken, da es ja um Set letztlich geht, gibt es dann auch noch Algorithmen, das habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, ich will es nochmal wiederholen kurz. Es gibt dann auch noch Algorithmen, die dann Vereinigung und Durchschnitt und Mengendifferenz behandeln. Das könnte man theoretisch machen, indem man einfach sagt, also A vereinigt B, beide sind Bäume, ich nehme halt alle Bäume von B oder alle Elemente in B und füge sie in A hinzu. Und nehmen wir an, beide sind gleich groß, also OM, dann heißt es, ich habe einen N-Log-N-Algorithmus, weil ich N Elemente nehme und jedes mit OM links einfüge. Dann hat man natürlich die Idee, dass man sagt, warte mal, der rechts ist doch schon genauso sortiert wie der links. Ist es wirklich schlau, die einfach zu nehmen und einzeln reinzutun, oder sollte ich nicht versuchen, ich nehme den Unterbaum mit dem Unterbaum, den mit dem, und das nach Größenvergleich. Und genau darauf läuft der Algorithmus hinaus, Sie können das nicht drastisch beschleunigen, indem Sie die Ordnung des einen gleich mit der Ordnung des anderen verknüpfen. Und dann wird es halt entsprechend aufwendig, das heißt, Sie können auch Vereinigung durchstellen, sowas nochmal drastisch beschleunigen, indem Sie es als Spezialprogramm und nicht als ich füge immer neue hinzu behandeln. So. Damit gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Das heißt dann die nächste große Baumapplikation. Und jetzt geht es um Sprachen. Im weitesten Sinne. Das heißt wirklich, die Bäume spielen in der Übersetzung von Englisch nach Französisch genauso eine Rolle wie im Erkennen von Pascal oder im Erkennen von HTML-Datenstrukturen. All das sind Sprachen. Und was wir üblicherweise haben, der typische Prozess sieht so aus. Ich habe hier gegeben, ist immer irgendein Text, also ein String, der Notation, wie immer das in Ihrer Programmiersprache heißt. Und Sie wollen am Schluss irgendetwas haben wie, ich nenne es mal Auswertung. Das wollen wir haben. Und ich mache hier mal machen wir so ein Beispiel. Ich habe sowas, das wird jetzt etwas am Anfang jetzt mal einfach, mein String, ich mache es mal ganz bewusst so. Eingabestring könnte zum Beispiel sowas sein wie 3 mal minus 4 plus 7 minus 2. Das ist meine Eingabe. Und die Auswertung soll sein, minus 12, minus 5, minus 7, stimmt's? Kann ich sprechen? So, das heißt, das hätte ich gerne. Ein anderes Beispiel, und da muss ich jetzt schon ziemlich viel schreiben, würde zum Beispiel so aussehen, das ist nur ein Ausschnitt, das Ding ist sogar länger, da kommt noch ein bisschen was vorne dran, will ich jetzt gar nicht alles hinschreiben. Ich krieg's auch gar nicht, ehrlich gesagt, komplett hin. Das sieht dann irgendwie so aus. Dann sieht das so aus. Irgend so ähnlich. Ende des Textes. Da kommt irgend so was rein, und was sie haben wollen, ist in irgend so ein Browser, soll dann hier irgendwo ein Hallo stehen, und dann, das ist so die Idee dabei. Ja? Das heißt, was wir hier haben, ist immer so eine Situation, gegeben ist irgendeins drin, also wenn Sie so in Ihrem Browser, ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon gemacht hat, dass man also mal, wenn man irgendwo eine HTML-Seite, also in seinem Browser anguckt, dann haben fast alle Browser, egal ob nur Firefox oder Internet Explorer, haben Sie so einen Button da, wo Sie sagen, dann zeigen die eigentlich den Originaltext, also zeigen die Seite den Text, und dann steht da irgendwo ein Kauderwelsch da rum. Ja? Deutlich länger. Und das Bild, das der Browser generiert, ist dann das hier. Genauso hier eben als Eingabe irgendeine arithmetische Formel. Ich habe mal gezeigt, wie man das in Google eintippen kann, oben in der Suchleiste, und dann kommt direkt, das ist so eine Zahl raus, weil ich nicht berechnet habe. So, das ist also unser Standardproblem. Ich habe einen String gegeben und möchte diesen String auswerten. Und die Auswertung kann auch sein, der String war Englisch und die Auswertung besteht im französischen Pendant. Ja, also ich möchte die Übersetzung dazwischen haben. Und dort gibt es immer eine Zwischenstufe, die bei all diesen Systemen dann benutzt wird. Und das heißt, ich habe dann immer als Zwischenstufe ist ein Baum. Und das heißt, man hat im Allgemeinen so eine Zwischenstufe. Und das sind dann immer Bäume. Und das heißt, das wird jetzt hier ein bisschen eng. Hier wird es zum Beispiel so sein, ich habe so einen Baum, der heißt dann 8. Oder ich mache mal hier an dem Orientier, was da steht, ein Pluszeichen habe ich. Dann habe ich auf der rechten Seite ein Star. Auf der linken, pardon, ein Star. Dann habe ich hier eine Number. Und hier habe ich ein Minus stehen. Und dann eine Number. Und die Nummer ist in dem Fall die 3 und ist hier die 4. Und da drüben habe ich wieder ein Minus stehen. Wenn es mal Minus 1 ist, das ist dann Minus 2 wertig ist. Dann machen wir es ein bisschen anders, den Namen so böse. Den nenne ich einfach Neck. Das ist ja quasi nicht hier den gleichen Namen heute. Neck, und hier habe ich dann wieder Number stehen. Und hier habe ich Number stehen. Und das ist die 7 und das ist alles. Das heißt, die Zwischenstufe ist, vom String gehe ich dahin und von dem Baum mache ich dann die Auswertung. Dieses hier, dieser Schritt wird normalerweise Parse genannt. Halt, das heißt, dabei stelle ich schon drüben. Liegt an, dass hier mein ein bisschen wenig Platz ist. Also von dem String, das hier, sehr konkret am Beispiel, das ist Parse, und von dem Baum hier hin, die gerade noch so ein bisschen nach rechts geschieht. Das sieht zu gut aus. Minus 7 habe ich gesagt, glaube ich. So, und dieses hier, das nennt man Eval. Das ist die Auswertung. Das heißt, ich habe erstmal Parse, dann steht der Baum und den evaluiere ich dann. Entsprechend entsteht halt hier ein Baum, der sieht halt so aus, der ist halt HTML, dann hat der offensichtlich Cat und Body. So, und das ist dann eine Folge, der hat hier im Head, hat der dann sehr einfach nur einen Text stehen und der Text ist dann eben dieses Hallo. Und der Body, der hat hier noch sowas wie Bold und dann kommt drunter Text und der war wieder. Im einfachsten Fall. Und auch hier gilt Parse und Eval. Ja, das heißt, als Zwischenschritt, um die Komplexität zu beherrschen, wird zunächst einmal aus dem gegebenen String ein Baum gemacht. Dieser Baum spiegelt die Struktur dessen wieder, was im String steht. Und in einem zweiten Schritt, wenn die Struktur dann ganz sauber vorliegt, dann wird das Ganze evaluiert. Das ist natürlich die einfache Sicht des Ganzen. Dahinter steckt deutlich mehr. Punkt 1 dieses Strings können beliebig komplex sein. Ja, also das, diese Bäumchen da stehen und halten, wenn die ganzen Pal- oder Pascal-Text eingeben, ja, dann ist der Parser erzeugt halt Bäume mit 5 oder 10.000 Noten. Und dann gucken Sie nicht nur für die Struktur an, sondern geht das weiter. Ich muss ja zum Beispiel gucken, wenn eine dieser Zahlen Floating Point war, dann wird die gesamte Arithmetik auf Floating Point umgebaut. Das heißt, ob ich jetzt hier Integer Plus oder Floating Point Plus habe, muss ich entscheiden. Und das heißt zum Beispiel, wenn statt 7 minus 2, dort wird sie stehen, das 7 minus 2,1. Dann muss ich plötzlich die 7, die 4 und die 3 alle auch als Floating Point interpretieren. Weil ein Floating Point macht alles zu Floating Point. Ja, normalerweise, das heißt, dann muss ich alles uminterpretieren. Oder wenn dann einer auf die Idee kommt, statt 2 da plötzlich 2 reinzuschreiben, dann ist es einfach falsch. Weil 7 minus 2 weiß kein Mensch, ist jede Zeit, man programmiert 10, dann geht es plötzlich wieder. Weiß doch keiner, was rauskommt, aber es geht zumindest dann, wenn man ein bisschen rumkriegt. Ja, weil, also da dann, es gibt Sprachen, die dann einfach Werte übersetzen, und zwar ist das alles ein Integer am Schluss. Aber normalerweise sollte ein Fehler gemeldet werden. Genauso bei HTML, wenn irgendwas von diesen Teilen nicht zusammenpasst. Und da sehen Sie aber auch schon so die Probleme, die meist robust will man sein. Also wenn ich den arithmetischen Ausdruck einfach einen Fehler einbaue, dann sollte das System sagen, diesen Fehler kann ich nicht bearbeiten. Das Ding ist einfach falsch, ich kann nichts ausrechnen. Bei HTML versuchen die Leute eher robust zu sein. Das heißt, wenn jemand einen falschen Input liefert, versucht das Ding fast immer trotzdem irgendeine Art von Zeile doch noch rauszurücken. Das hat man nicht gerne, wenn auf der Nutzerseite ankommt, der Server hat hier falschen HTML-Code geschickt. Ich zeige dir jetzt gar nichts davon. Man kann nicht unbedingt garantieren, was rauskommt dabei, aber es wird zumindest ein Versuch gemacht, noch etwas halbwegs Sinnvolles zu zeigen. Das heißt, die Frage, wenn also dieser Übersetzungsprozess, dieses Parsing, nicht, wenn es auch eigentlich nicht ganz klappt, weil im Original Fehler enthalten waren, dann ist die Frage, ob ich versuche trotzdem noch einen möglichst adäquaten Baum hinzubringen, also einen Baum, der vermutlich das ist, was der Benutzer gemeint hat. Und damit sind sie im spekulativen Bereich, das kann auch beliebig daneben gehen. Oder ob sie dann bei Eval versuchen, aus einem Baum, der Fehler enthält, trotzdem irgendwie eine Ausgabe zu erzeugen, die irgendwas brauchbar ist. Haben wir irgendwo Kollegen in Frankreich, bei der India waren die, glaube ich, die haben mal ein System gehabt, eine Programmiersprache namens Lisp, die vergleichsweise einfache Syntax hat. Eine sehr reichhaltige Sprache, aber eben mit ganz wenigen syntaktischen Konstrukten nur versehen. Und die haben dann mal versucht, Fehlerkorrektur einzubauen. Das heißt, wenn der Benutzer einfach falsche Syntax eingegeben hat, trotzdem zu versuchen, eine Korrektur zu machen und schauen, Sie kennen alle das Problem, dass man sich vertippt, dass statt else man ele schreibt oder esse oder sowas. Und der versucht dann zu korrigieren und sagen, wenn hier ein else gestanden wäre, hätte das Ganze Sinn gemacht. Also nehme ich mal an, er hat else gemeint. Und dann hat er versucht, so Korrektur zu machen und die haben dann gesagt, sie haben es so weit getrieben, dass sie gesagt, sie haben wirklich jedes Programm in ein legales Lisp-Programm übersetzt. Ja, also, das heißt, sie haben alle Fehler wirklich korrigiert, garantiert, sie haben aus allen Bögen was gemacht. Und dann haben wir gefragt, und wie ist eure Erfahrung mit den Studenten, was haben sie gemacht? Naja, sagt, haben wir so rumgedruckst, der Kollege hat gesagt, ein ganz ehrliches, was das Ding hauptsächlich als Anwendung gefunden hat, war, die Studenten sind ins Terminal gegangen und einmal gemacht und geguckt, was für Lisp-Programm sie da geschrieben haben. Man war nicht so ganz die Idee dabei, aber Leute, die über evolutionäre Algorithmenentwicklung nachdenken, die muss es eigentlich faszinieren. Ja, irgendwann kommt, es kann ja sein, dass dann irgendwann vom Branche was kommt, oder Haus auf Hanoi, oder irgendwas. Ja, man kann auch nicht mal garantieren, dass es nicht passiert. Es ist wie mit dem Wirbelsturm, der über einen Schrottplatz fegt und zufällig einen Jumbo 747 dabei zusammenbaut. Ist auch nicht ausgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Und das ist natürlich hier genau das Gleiche. Also die Applikation, dass dieses Programm dann irgendwas sind, die erwartet, dass es irgendwas tut, die ist sehr unwahrscheinlich. So, wenn wir uns diese beiden Schritte anschauen, also das heißt, ich muss, gegeben ist ein String, mach wird aus dem Baum, zweite Hälfte, wenn du den Baum dann hast, werte ihn bitte aus und generiere das, was ich eigentlich haben will. Die beiden Schritte wollen wir uns jetzt und dann am Freitag ein bisschen genauer anschauen. Dabei stellt sich heraus, dass im allgemeinen Eval vergleichsweise simpel ist, während Parse Probleme macht.
Das stimmt nur im Allgemeinen, wenn Sie natürlich aus so einem Baum dann eine ganz tolle GUI mit Rändern und Schattierungen und 3D-Effekten bauen wollen, dann programmieren Sie auch schon natürlich wieder rund. Also bis Sie dann wirklich aus so einem Baum irgendein schönes GUI gemacht haben, das dann auch noch oder noch irgendwelche Würfel in dreidimensionalen Rotationen sich über den Bildschirm toben, das kostet schon auch ein bisschen Zeit.
Ja, aber dann ist ehrlich gesagt das Problem daran, dass auch der Baum schon ziemlich kompliziert ist, wenn Sie sowas haben.
Ja, so das heißt, Eval ist im Allgemeinen das Einfachere, der Grund ist auch ganz einfach. Mit Eval haben Sie diesen Baum vorliegen, in dem die ganze Struktur schon da ist. Und Sie wissen auch, der Fehlerkorrekturanalyse ist schon drüber gelaufen. Das heißt, Sie gehen bei Eval davon aus, der Baum enthält keinen Fehler mehr, da ist alles korrekt. Und Sie müssen nur noch eine korrekte Datenstruktur irgendwie verarbeiten. Während der Weg von String nach Baum hat eben die beiden Probleme, dass der String falsch sein kann, das muss er erkennen. Also er muss auch Blödsinn erkennen. Sie können nicht nur das Ding so machen, dass es korrekte Strings verarbeitet, Sie müssen auch mit den falschen Strings umgehen, was die Sache offensichtlich schwieriger macht. Und das nächste Problem ist, in dem String ist die Struktur eben flach gekocht. Sie sehen sie eigentlich nicht. So ein String, wie hier oben 3 mal minus 4 plus 7 minus 2, ist für den Klammern schön sauber dargestellt. Sehen wir alle. Aber für den Parser ist das erstmal die Folge von einzelnen Charakter. Da kommt eine öffentliche Klammer, dann kommt eine 3, dann kommt ein Stern, dann kommt ein Minus, dann kommt eine 4, dann kommt so eine komische andere Klammer. Ob die irgendwie zusammenpassen, müsste erst rausgehen. Stellen Sie vor, Sie hätten die 2 geschriebene Klammer und eine öffentliche Klammer. Das ist alles falsch, aber dass man auf der Charakterebene sehen kann. Dazu kommt noch, dass Sie üblicherweise beliebig viele Blanks und Tabulatoren und Carriage Return und Leerzeilen dazwischen haben können, die Sie bei der Gegend auch noch eliminieren sollen. Ja, das heißt, die sogenannte White Space wird auch noch weggegeben. Das heißt, bei Parse ist das Problem, dass wir relativ schwierig es nur hinkriegen, wirklich aus dem String den Baum zu machen. Das heißt, Eval ist deutlich einfacher. Und wenn ich jetzt einfach mal dieses Eval mir anschaue, wenn ich jetzt sage, Beispiel 1, also das heißt, ich hätte so Beispielausdrücke, Baum für Ausdrücke, so, dann habe ich hier irgendwie mein Data 3. So, und was habe ich hier für Möglichkeiten, wenn ich mir das so anschaue? Wir haben es im Detail gemacht. Aber ich habe ganz offensichtlich irgendwo die Variante, es gibt ein Number. Und hier habe ich dann Value, was ein String ist. Dann habe ich Neck und der hat Argument, ist ein Baum. Dann nehme ich an, ich habe auch noch positiv, ich kann auch noch Plus davor schreiben, habe ich Argument, ist ein Baum. Dann habe ich irgendwie ein Plus und der hat Left 3 und Right 3. Dann habe ich ein Minus. Sieht genauso aus, dann habe ich den Star Operator und dann habe ich wahrscheinlich noch so ein Slash, wird dividiert. So, damit ist mein Baum aufgestellt. Ja, ich gebe alle Varianten an, die es gibt. Und wenn Sie halt noch Sinus und Cosinus haben, dann wird es halt länger an der Stelle. Ja, so viel Sie halt haben, so viel wird es dann da gehen. Und jetzt habe ich Folgendes. Jetzt möchte ich eine Funktion eval. Die geht von 3 in unserem Beispiel nach i. Ja, würde ich sagen, Logik kann ich machen. Und jetzt geht es halt los. Def, eval. Und jetzt muss ich mir einfach die verschiedenen Varianten angucken. Von plus lr ist gleich, und das wird jetzt nicht überraschen, ich werte den linken aus und addiere ihn mit dem rechten. Dann def,
Eval und Star. LR ist natürlich Eval L multipliziert mit Eval R. F, was hatten wir noch alles? Irgendwann gab es Punkt, Punkt, Punkt. Eval, was hatte ich? Neck hatte ich noch zum Beispiel. Neck von irgendeinem Subtree ist natürlich minus Eval von diesem Subtree. Punkt, Punkt, Punkt. Das einzige ist F Eval von Number. Und dann gibt es hier, leider ist es noch ein String. Und hier muss ich ein bisschen was machen. Irgendwie so eine Übersetzung, String nach in übersetzen. Das ist die einzige Stelle, wo man halt nach den üblichen Regeln, wenn man weiß, der String ist eine Zahl und jetzt geht es halt los, das übliche, erstes Element, also die Jungs, die es machen wollen, sie lassen einen Kalkulator laufen, multiplizieren mit was, sie haben mit 10 und addieren den nächsten drauf, so kann man sich halt noch nicht mehr recht fühlen. Wie man halt im Dezimalsystem eine Zahl interpretiert. Das war's. Das ist Eval fertig. Ja, mehr kann ich Ihnen nicht dazu erzählen. Ja, das heißt, der Baum wird einfach abgearbeitet. Das geht bei Arithmetik auch so besonders einfach. Wenn Sie sagen, wenn Sie das halber dann haben, macht es ein bisschen mehr Arbeit. Ja, und beim HTML macht es auch nicht. Aber auch da wird es sein, im HTML sagen Sie Eval und so ein HTML-Baum heißt einfach Eval von Head, Eval von Body. Und dann haben Sie natürlich auf der Ebene irgendwas wie die zwei. Dann kriegen Sie zwei so Rechtecke, in denen das drinsteht, und dann sagen Sie einfach das eine Rechteck über dem anderen auf dem Bildschirm zeigen. Ja, das heißt, das ist dann so eine Operation oben unten, so eine Anordnung. Und dann geht es halt weiter. Wenn Sie dann halt irgendwo haben dieses Bold, dann nehmen Sie den Eval von Text, und bei der Präsentation müssen Sie dann hier auf der Grafikoberfläche den Font auf Bold umschalten und dann wieder zurück auf Normal schalten. Ist vergleichsweise einfach. Spannender ist es, wie kriegen wir den Baum? Und das machen wir am Freitag. Bis dahin. Tschüss.